schnell wie möglich aufbauen. Koto!«
»Ihr gebt mir keine Befehle, Khaleesi«, beharrte Koto.
»Suche Mirimatsduhe«,
erklärte sie ihm. Sicher ging das Gottesweib unter den anderen Lämmermenschen in der langen Reihe der Sklaven.
»Bring sie zu mir, mit ihrer Truhe!«
Koto funkelte sie an, die Augen hart wie Feuerstein.
»Die Mahegi?« Er spuckte aus. »Das werde ich nicht tun.«
»Das wirst du doch«, sagte Dani.
»Oder wenn Drogo erwacht, wird er davon erfahren, warum du dich mir verweigert hast.«
Wutentbrannt riss Koto sein Hengst herum und galoppierte zornig davon. Doch wusste Dani, dass er mit Mirimatsduhe zurückkommen würde, so wenig es ihm auch gefallen mochte. Die Sklaven errichteten Karl Drogos Zelt unter einem schwarzen Felsvorsprung, dessen Schatten etwas Schutz vor der Hitze der Nachmittagssonne bot. Dennoch war es erstickend heiß unter dem Seidentuch, als Iri und Dorea Dani dabei halfen, Drogo hineinzugeleiten. Dicke Teppiche waren auf der Erde ausgebreitet und in den Ecken lagen Kissen. Eroe, das furchtsame Mädchen, das Dani draußen vor den Lehmmauern der Lämmermenschen gerettet hatte, stellte einen Kohlenrost auf. Gemeinsam streckten sie Drogo auf einer geflochtenen Matte aus.
»Nein«, murmelte er in der gemeinen Zunge. »Nein, nein.«
Das war alles, was er sagte. Alles, was er zu sagen in der Lage schien. Dorea löste seinen Gürtel mit den Medaillons, während Jiki zu seinen Füßen kniete, um die Senkel seiner Reitsandalen zu lösen. Iri wollte die Zeltklappen offen lassen, damit der Wind hereinwehen konnte, doch Dani verbot es ihr. Sie wollte nicht, dass irgendjemand Drogo so sah, schwach und im Fieberwahn. Als ihr Kaas kam, postierte sie die Männer draußen vor dem Eingang.
»Lasst ohne meine Erlaubnis niemanden herein«, erklärte sie Yogo. »Niemanden!«
Furchtsam starrte Eroe Drogo an, wie er dort vor ihr lag.
»Er stirbt«,
flüsterte sie.
Dani schlug sie. »Der Karl darf nicht sterben. Er ist der Vater des Hengstes, der die Welt besteigt. Nie wurde sein Haar geschnitten, noch immer trägt er die Glöckchen, die sein Vater ihm gegeben hat.«
»Khaleesi«, sagte Jiki, »er ist von seinem Pferd gefallen.«
Zitternd, die Augen plötzlich voller Tränen, wandte sich Dani von ihnen ab.
»Er ist von seinem Pferd gefallen.« So war es. Sie hatte es gesehen.
Und die Blutreiter und ohne Zweifel ihre Dienerinnen und auch die Männer ihres Kars. Und wie viele noch? Sie konnten es nicht geheim halten, und Dani wusste, was das bedeutete. Ein Karl, der nicht reiten konnte, konnte nicht regieren. Und Drogo war von seinem Pferd gefallen.
»Wir müssen ihn baden«, sagte sie stur.
Sie durfte ihre Verzweiflung nicht zulassen.
»Iri, lass sofort die Wanne bringen. Dorea, Eroe, sucht Wasser. Kühles Wasser, ihm ist heiß.«
Er war ein Feuer in Menschenhaut. Die Sklavinnen stellten die schwere Kupferwanne in der Ecke des Zeltes auf. Als Dorea den ersten Krug mit Wasser brachte, tränkte Dani ein Stück Seide, um es Drogo auf die Stirn zu legen, auf die brennende Haut. Seine Augen blickten sie an, erkannten nichts. Er öffnete den Mund, brachte jedoch statt Worten nur ein Stöhnen zustande.
»Wo ist Mirimatsduhe?«
wollte sie wissen. Aus Angst verlor sie langsam die Geduld.
»Koto wird sie finden«, sagte Iri.
Ihre Dienerinnen füllten die Wanne mit lauwarmem Wasser, das nach Schwefel stank, süßten es mit Bitteröl und einigen Handvoll Minzeblättern. Während das Bad bereitet wurde, kniete Dani unbeholfen neben ihrem hohen Gatten, ihr Bauch prall von ihrem Kind darin. Mit zittrigen Fingern löste sie seinen Zopf, wie sie es in der Nacht getan hatte, in der er sie zum ersten Mal genommen hatte, unter den Sternen. Seine Glöckchen legte sie ordentlich beiseite, eines nach dem anderen. Er würde sie wiederhaben wollen, wenn er gesund war, sagte sie sich. Ein Windhauch wehte in das Zelt, als Aggo seinen Kopf durch die Seide schob.
»Khaleesi«, sagte er, »der Andale ist gekommen und bittet, eintreten zu dürfen.«
»Der Andale«, so nannten die Dothraki Ser Jorah.
»Ja«, sagte sie und erhob sich umständlich, »schickt ihn herein.«
Sie vertraute dem Ritter, Wenn irgendwer wusste, was zu tun war, dann er.
Ser Jorah duckte sich durch die Türklappe und wartete einen Moment, bis sich seine Augen an das trübe Licht gewöhnt hatten. In der sengenden Hitze des Südens trug er weite Hosen aus Farben prächtiger Rohseide und Reitsandalen mit offener Spitze, die bis zum Knie geschnürt wurden. Sein Schwert hing von einem gedrehten Gurt aus Pferdehaar. Unter der weißgebleichten Weste sah man seine nackte Brust, die Haut von der Sonne gerötet.
»Es geht von Mund zu Mund im ganzen Kalasar«, sagte er. »Es heißt...«